Hi. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist etwas über 6 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier stand und gepredigt habe. Und ich hoffe, ich habe nicht alles vergessen und verlernt in dieser Zeit. Aber es klang eben schon an, diese Predigt, die ich jetzt halten werde, hätte ich damals nicht gehalten. Und ich glaube sogar, diesen Bibeltext, über den ich jetzt predigen werde, über den hätte ich damals nicht predigen wollen. Und ich hoffe, ihr seid jetzt neugierig geworden, neugierig genug, dass wir direkt in den Bibeltext einsteigen können. Er steht in Apostelgeschichte 3 und ihr könnt ihn mitlesen. Petrus und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die 9. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleib an. Den setzten sie täglich vor die Tür des Tempels, die die Schöne genannt wird, um von denen, die in den Tempel gingen, Almosen zu erbetteln. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie gerade zum Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sagte: Sieh uns an. Und er sah sie an und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort wurden seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang und lobte Gott. Und es sahen ihn alle Menschen laufen und Gott loben. Das ist dieser Gelähmte. Und er wird von Freunden oder Familie oder Bekannten jeden Tag an dieses eine Tor vom Tempel gebracht, damit er Geld erbettelt. Denn Geld verdienen auf normalem Weg kann er nicht. Er ist davon abhängig, dass Menschen an ihm vorbeigehen, Erbarmen haben und ihm Geld geben, einen Almosen. Und so bittet er auch Petrus und Johannes, zwei von den Jüngern, von den Nachfolgern, von den Freunden von Jesus, um etwas Geld. Die haben aber kein Geld. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie knapp bei Kasse. Aber Petrus macht diese Sache, die ich sehr, sehr gewagt finde und sehr, sehr mutig. Er sagt: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus sei gesund, steh auf. Und er zieht ihn hoch. Der Gelähmte ist jetzt ein Ex-Gelähmter. Die Beine werden fest, er hat wieder Kraft, er kann gehen. Was heißt wieder? Von Mutterleib an war er gelähmt. Er kann das erste Mal in seinem Leben richtig gehen, springen, laufen, jubeln und Gott dafür loben. Und genau das tut er. Und alle Menschen im Tempel, die sehen das. Das ist der Bibeltext. Ich durfte hier in Apostel Gott kennenlernen und zum Glauben kommen und die Bibel kennenlernen und eine Beziehung mit Gott beginnen. Und damals, vor 12, 11, 10 Jahren, habe ich solche Bibelstellen nicht für historisch gehalten. Ich ging also nicht davon aus, dass das, was hier berichtet wird, auch so passiert ist. Ich dachte, diese Wundergeschichten, die sind übertragen zu verstehen, symbolisch. Also wenn Jesus einen Blinden heilt, dann heilt der gar keinen Blinden, sondern der öffnet ihm im übertragenen Sinne die Augen. Dann kommt er zu einer Erkenntnis oder hat irgendwie einen gedanklichen Durchbruch für sein Leben. So etwas. Das war meine Position damals zu diesen Sachen. Dabei hatte ich aber ein Problem. Das klappt nämlich nicht immer, wenn man ehrlich ist. Zumindest mir waren eine Reihe von Wundergeschichten, und wenn man mal so das Neue Testament durchliest, gibt es echt eine Reihe von Wundergeschichten um Jesus rum. Eine Reihe von Wundergeschichten, da habe ich keinen Sinn drin gesehen. Ich habe nicht verstanden, was das Übertragen bedeuten könnte. Das war ein Problem. Im Laufe der Zeit hier in der Gemeinde habe ich Gott besser kennengelernt und habe die Bibel besser kennengelernt. Und ich habe angefangen zu glauben, dass Jesus mehr als ein besonderer Mensch war. Als ein außergewöhnlicher, charismatischer, inspirierender Mann. Ich habe angefangen zu glauben, dass Weihnachten stimmt. Dass nämlich Gott Mensch geworden ist. Dass in Jesus Gott auf die Welt kommt. Und dass, wenn ich Jesus sehe, wenn ich von Jesus Texte lese, dass dort Gott wirkt und spricht. Und das hat was verändert mit diesen Texten. Denn dass Gott einen Blinden heilen kann, das glaube ich. Also fing ich an zu glauben, dass diese Wundergeschichten, die wir bei Jesus lesen, dass die stimmen. Ich bekam aber ein neues Problem. Zumindest mit Stellen wie dieser. Denn ihr werdet euch vielleicht jetzt schon fragen, Moment, das ist ja gar nicht Jesus, der da heilt. Das sind ja Petrus und Johannes. Und ich verrate euch, das steht in Apostelgeschichte 3. Das ist also eine ganze Weile, nachdem Jesus verraten wurde, gefangen genommen wurde, nachdem er verhört wurde, verurteilt wurde, gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben ist. Er war tot und am dritten Tag ist er auferstanden. Nachdem er sich seinen Jüngern gezeigt hat und schließlich aufgefahren ist in den Himmel. Das war alles davor. Wir sind hier in Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes vollbringen hier dieses Wunder. Und Jesus steht nicht irgendwie um die Tempelmauer um die Ecke und schaut drüber und schickt seine Kraft dahin. Das ist ein Problem gewesen für mich, als ich gedacht habe, gut, Jesus kann heilen, aber wir ja nicht, Menschen, normale Menschen ja nicht. Ich habe immer mehr in der Bibel gelesen und es gibt eine Reihe von Bibelstellen, die mich überzeugt haben, dass es anders ist. Und die mich nicht nur überzeugt haben, dass in so einer Ausnahmesituation Petrus und Johannes vielleicht irgendwie ein Wunder tun konnten oder Gott durch sie, sondern dass das, und ich sage jetzt eine sehr anstößige Formulierung, und ihr dürft euch daran reiben, dass das, was wir hier lesen, normales Christsein ist. Dann habe ich ja mal ein Problem, weil mein Leben dann kein normales Christsein mehr ist. Aber erstmal die Bibelstellen, die mich davon überzeugt haben. Die erste steht in Matthäus 10. Da sendet Jesus seine Jünger aus und wir lesen hier, was der Auftrag ist, womit Jesus Jünger beauftragt. Und da sagt Jesus zu ihnen, geht aber und predigt, indem ihr sagt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es auch. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt ihr auch. Petrus haben wir eben gelesen, der sagt, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Das klingt da für mich drin an. Aber worum es mir hier geht, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt 5 Dinge tun. Oder ihr sollt eine Sache tun und die besteht aus 5 Aspekten. Und wenn ich mein Leben angeguckt habe, dann stimmte irgendwie das Erste. Ja, das Evangelium predigen, die gute Nachricht, irgendwie tue ich das. Kranke heilen, Aussätzige reinigen, Tote auferwecken, Dämonen austreiben, das habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Eine zweite Bibelstelle, Johannes 20. Da ist Jesus jetzt der Auferstandene, nach der Auferstehung sagt er zu seinen Jüngern, da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn wir schauen, was Jesus getan hat, dann ist es deckungsgleich mit dem, was wir eben gelesen haben. Jesus hat gepredigt, ja. Jesus hat geheilt. Wir haben Heilungsgeschichten ohne Ende. Hat Aussätzige gereinigt, er hat sogar Tote aufgeweckt. Etwas seltener, aber das hat er. Und Dämonen ausgetrieben, auch wenn das vielleicht nicht in unser Weltbild passt. Und Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir werden auf einmal einfach als Jünger mit hineingenommen in diese Sendung, in diese, das lateinische Wort ist Missio, in diese Mission. Übrigens, Apostel ist ja missionarische Gemeinde. Und wenn es darum geht, was für eine Mission wir haben, ist diese Bibelstelle für mich die zentrale. Wenn Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber das ist ein anderes Thema. Ich lerne noch etwas an dieser Stelle. Warum könnte es denn ganz vielleicht sein, dass ich Kranke heilen kann? Weil ich weiß ja, dass ich das nicht kann. Durch den Heiligen Geist. Jesus sagt das und haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist der Heilige Geist in uns, der es möglich macht, dass Wunder passieren. Dass Heilungswunder passieren. Weil ich weiß, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist damals derselbe wie heute. Und Paulus schreibt im Römerbrief, dass der Heilige Geist dieselbe Kraft ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dass diese selbe Kraft in uns lebt. Noch eine dritte Stelle, die mich zum Umdenken gebracht hat. Das Ende vom Markus-Evangelium. Jesus als Auferstandener sendet seine Jünger aus. Das lesen wir in allen Evangelien. Und er tut das, indem er sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie Hände auflegen und sie werden gesund werden. Jesus spricht hier von Zeichen, die uns folgen werden, wenn wir das Evangelium verkündigen. Und zwar wirklich wir, diejenigen, die glauben. Das sind nicht nur die Jünger damals, sondern wir stehen ja in einer Tradition mit denen, die damals geglaubt haben. Ich habe irgendwie umgedacht. Und ich habe gedacht, okay, von der Bibel her, eigentlich müsste das möglich sein, dass so etwas auch heute passiert. Dass so etwas auch in meinem Leben passiert, obwohl ich das gar nicht kann, aber weil ja der Heilige Geist in mir lebt. Wir haben gerade Apostelgeschichte 3 gelesen. Das ist direkt hinter Apostelgeschichte 2, dem Pfingstwunder, wo der Heilige Geist auf beeindruckende Art und Weise kommt. Ich fing also an, damit zu rechnen, dass Wunder möglich sind, auch in meinem Leben. Warum? Weil es hier steht. Und weil Wunder die ganze Bibel hindurch Zeichen sind, die auf Gott verweisen. Es geht nicht um das Wunder an sich. Es geht nicht mal um die Heilung an sich und um den Menschen, der heil wird. Es geht darum, dass es ein Zeichen ist, dass Gott damit gelobt wird, dass auf sein Reich, auf seine Herrschaft, auf sein Wirken verwiesen wird. Und ich glaube, dass daran Gott heute auch noch Interesse hat. So, das habe ich also geglaubt und ich hatte ein neues Problem. Denn das, was ich geglaubt habe und was ich erwartet habe, das habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Ich habe das nicht erlebt. Ich habe noch kein Wunder erlebt. Aber ich habe hier gelesen, dass ich nehme nochmal diese anstößige Formulierung, eigentlich zu einem normalen Christenleben dazugehört. Und das hat mich gefuchst. Und das hat in mir eine Sehnsucht geweckt und eine Ungeduld. Und an der Stelle ist mir wichtig, ich war nicht auf der Jagd nach den spektakulärsten Wundern, nach den aufsehenserregendsten Geschichten, die ich euch jetzt erzählen kann, um euch zu beeindrucken. Ich wollte nicht Wunder sehen, um Wunder zu sehen. Ich war unzufrieden, weil ich hier gelesen habe, dass das in das Leben eines Christen hineingehören kann, soll, sollte, eigentlich tut, in das Leben einer Gemeinde hineingehört, aber ich es nicht erlebt habe. Und das war mein letzter Schritt bisher. Ich habe angefangen, das zu erleben. Und ich möchte euch mein erstes Wunder erzählen. Wir leben in Greifswald und wir haben bei uns direkt vor der Haustür einen Supermarkt gehabt, der ist mittlerweile nicht mehr da und da war so eine Bäckerei vorne drin. Und da wir da häufig einkaufen gegangen sind, waren wir so Smalltalk-mäßig mit den Mitarbeitern ein bisschen in Kontakt, wir waren uns nicht ganz fremd. Und meine Frau Antonia hatte mit einer Mitarbeiterin von dieser Bäckerei ein, zwei Tage vor dem Tag, von dem ich jetzt erzähle, ein Gespräch gehabt und diese Mitarbeiterin hat erzählt, dass sie einen schlimmen Hexenschuss hat und ganz starke Rückenschmerzen. Und wir standen jetzt an dieser Supermarktkasse und ich sah auf die Bäckerei und da war gerade diese Mitarbeiterin. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott wie so eine kleine, leise Stimme in mir spricht. So eine Stimme, die ich sehr schnell wegdrängen kann. Diese kleine Stimme war da und hat gesagt, Andi, geh zu dieser Bäckereiverkäuferin, frag sie, ob ihre Rückenschmerzen besser geworden sind und wenn sie Nein sagt, dann biete ihr an, dass du für sie betest. Nicht mehr, biete ihr das nur an. Das hat mir Angst gemacht. Ich hätte das gerne weggeschoben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich auf diese kleine Stimme in mir höre, ich glaube, es ist der Heilige Geist, dann passieren da eigentlich gute Dinge. Und es lohnt sich, darauf zu hören. Und ich hatte ja Zeit an dieser Supermarktkasse, bis wir dran waren, mich darauf einzustellen, Mut zu fassen, immer wieder mich zu vergewissern, ich gehe da gleich hin, mein erster Satz wird folgender sein, ja, das wird gut, okay. Ich habe dann relativ kurz angeboten zu Antonia gesagt, nachdem wir bezahlt haben, dir schon mal vor, ich komme gleich und bin in einer komischen Mischung aus Angst und Mut dorthin gegangen und habe dieser Verkäuferin, wir kannten uns vom Sehen, erzählt, dass meine Frau mir erzählt hat, dass sie Rückenschmerzen habe und ob das besser geworden sei. Und sie sagte, nein, das ist immer noch genauso schlimm wie vor ein paar Tagen. Dann hing ich nun mal drin und dann habe ich gesagt, okay, darf ich, also es klingt vielleicht komisch, aber darf ich für sie beten? Und die Frau war auch etwas überrascht. Also Greifswald ist in den neuen Bundesländern, das ist sehr atheistisch geprägt in vielen Teilen. Ich glaube, das hat ihr noch kein Kunde angeboten. Ich wollte auch gar nichts kaufen in dem Moment. Jedenfalls war sie überrascht, aber hat ja gesagt. Und ich weiß nicht, ob sie dachte, dass ich dann zu Hause in meinem stillen Kämmerlein für sie bete. Jedenfalls bin ich dann einfach um den Tresen rum und habe gesagt, okay, wo liegt denn der Schmerz? Und dann zeigte sie mir so im unteren Rücken, wo der Schmerz am stärksten ist. Und dann sagte ich, okay, ich lege jetzt meine Hand da drauf und werde einfach kurz beten im Namen von Jesus, dass der Schmerz weggeht. Und dann gucken wir mal. Und dann habe ich meine Hand da drauf gelegt und habe ganz kurz, ich habe einfach gesagt, im Namen von Jesus, Schmerz verschwinde, Rücken sei heil, im Namen von Jesus, Amen. So ein bisschen so wie Petrus in der Stille. Und dann habe ich sie gefragt, und? Und sie bewegte sich und sie guckte erstaunt. Etwas erstaunter als in dem Moment, wo ich ihr Gebet angeboten habe. Und sie meinte, es fühlt sich komisch an, es fühlt sich anders an. Und ich fragte nach, ob der Schmerz weg ist. Da meinte sie, nee, ganz weg ist er nicht. Aber es ist irgendwie besser geworden. Dann meinte ich, okay, wir beten nochmal. Klammer auf, es gibt eine Stelle, da betet Jesus für einen Mann, der blind ist, und dann sieht er Menschen wie Bäume und dann betet Jesus nochmal. Wenn Jesus in einer Geschichte zweimal betet, dann tut mir das auch keinen Abbruch. Ich habe also nochmal gebetet und habe gesagt, Gott, ich danke dir für die Heilung, die schon passiert ist, und ich bitte dich, dass du vollständige Heilung schenkst. Im Namen von Jesus, Amen. Und habe sie wieder gefragt, und? Und sie bewegte sich und dann beugte sie sich nach vorne und dann kam sie wieder nach oben und das war der überraschteste Gesichtsausdruck, den ich je gesehen habe, glaube ich. Und sie meinte, es ist, sie konnte gar nichts sagen. Ich meinte, okay, ist der Schmerz weg? Keine Schmerzen mehr. Und dann meinte sie, ja doch, in den Knien, aber das ist ja was anderes. Ich habe ihr dann angeboten, dass wir für die Knie weiterbeten. Das wollte sie nicht. Sie hat sich so über den Rücken gefreut. Und ich habe ihr dann noch gesagt, hey, ich glaube, wir waren dann per Du. Ich fand, das war ein so persönlicher Moment, da konnten wir mal. Da habe ich gesagt, hey, ich glaube, Gott liebt dich. Und dann meinte sie, das kann sein. Das war mein erstes Wunder. Das war die erste Heilung, die ich erlebt habe. Ich hatte danach so ein Grinsen und ich habe es kaum glauben können. Und es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit um Heilung gebetet habe. Und ich weiß nicht, wie viel Mut ich gehabt hätte, wenn es nicht passiert wäre für ein zweites Mal. Ich kenne Menschen, die haben dutzende Male nichts erlebt, kein Heilungswunder und dann irgendwann doch. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das da erleben durfte. Das war mein erstes Wunder. Und ich erzähle es euch nicht, weil es um Wunder geht und weil es spektakulär ist, sondern weil auch das ein Moment war, der auf Gott verweist. Und weil das ein Moment war, wo ich verstanden habe, das, was hier drin steht und so wie ich Nachfolge und Jünger sein hier drin lese, das ist vielleicht gar nicht so fern von dem, was wir erleben können. Nicht aus eigener Kraft. Ich mache das seitdem häufiger. Nicht so häufig, wie ich gerne möchte. Ich bin immer noch ein Schisser. Ich habe immer noch Angst vor negativen Reaktionen. Ehrlicherweise habe ich mehr Angst vor negativen Reaktionen, als dass ich Menschen irgendwie negativ berühren könnte damit. Das ist, glaube ich, die falsche Motivation, Angst zu haben. Aber manchmal erlebe ich das. Und ich möchte euch noch von einem Tag erzählen. Da war ich Anfang dieses Jahres hier in Hamburg aus dienstlichen Gründen und ich war auf dem Weg mit der Bahn nach Greifswald zurück. Nahverkehr, viel umsteigen. Und auf dem Weg, ich hatte hier studiert und es gab in der Innenstadt so einen Fastfood-Laden, den ich liebe. Und da bin ich hingegangen und habe mir was mitgenommen. Und es war eine günstige Situation, weil die Verkäuferin und ich waren alleine in diesem Laden. Es war niemand sonst da. Sonst hemmt mich das immer, wenn andere irgendwie mithören können, gerade wenn ich dann irgendwie anfange, über Gott zu reden oder Gebet anzubieten. Dinge, die Leute komisch finden können, weil die ja dann mich komisch finden können. So, wir waren alleine und ich habe etwas gemacht, was ich gelegentlich tue. Ich habe exorbitant viel Trinkgeld gegeben und das damit verbunden, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte dich damit segnen. Und ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott dich liebt. Und irgendwie so, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe, aber etwas in die Richtung. Das hat diese Frau sehr berührt. Und so kamen wir ein bisschen ins Gespräch, auch über Gott. Und sie hatte einen muslimischen Hintergrund. Ich habe gesagt, dass ich Christ bin, dass ich an Jesus, also an Isa, als Gottes Sohn glaube. Und ich habe dann einfach die Geschichte von eben ihr erzählt. Und erzählt, was ich so mit Gott erlebe. Und dieses Heilungswunder. Und dann meinte sie, also ich habe es erzählt, weil die ja auch eine Verkäuferin war und so. Und dann meinte sie, ich habe auch Rückenschmerzen. Und wir ziehen, mein Mann und ich ziehen in 2 Wochen um. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, dann lass mich doch für dich beten. Und da haben wir es einfach über den Tresen rüber gemacht. Ich habe gesagt, hey, magst du mir deine Hand geben? Und dann habe ich für sie gebetet, im Namen von Jesus, dass die Schmerzen verschwinden. Und ich weiß nicht mehr wieso, aber dann haben wir irgendwie nicht so sehr geprüft, ob der Rücken besser ist. Ich glaube, sie sagte sofort, bei dir fließt richtig gute Energie. Mein Mann macht Reiki und ich, also das sind diese Energie, die spüre ich. Ich sehe Reiki kritisch und ich glaube, das, was da passiert ist, ist nicht Reiki, sondern es ist Jesus. Und das habe ich ihr einfach gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich glaube, dass das keine Energie von mir ist. Ich glaube, das ist Isa, das ist Jesus, der hier wirkt und der dir zeigt, dass er dich liebt. Und so kamen wir ins Gespräch ein bisschen. Und ich habe dann noch eine Sache gemacht, die würde ich im Normalfall nicht tun. Aber ich hatte kurz vorher mit einem Missionar aus einem arabischen Land geredet, der gesagt hat, dass er für viele Frauen um Fruchtbarkeit betet. In unserer Gesellschaft betet man nicht so viel für Fruchtbarkeit. Aber ich habe mich daran erinnert und habe gesagt, hey, also sie hatte in dem Gespräch erzählt, dass sie einen Mann hat und verheiratet sind, aber noch keine Kinder. Und dann habe ich gefragt, hey, wie ist denn das? Möchtet ihr Kinder haben? Also wenn es zu persönlich ist, musst du das natürlich nicht sagen. Und dann meinte sie, ja doch, schon, klar, wir wollen 5 Kinder und so. Und dann meinte ich, okay, und also wollt ihr auch schon jetzt Kinder? Und dann meinte sie, ja klar, man muss ja früh anfangen, wenn man 5 Kinder haben will. Und dann meinte ich, hey, darf ich für dich beten, dass ihr Kinder bekommt? Und da war sie total dankbar für. Ich glaube, viele andere Frauen in unserem Land wären das nicht. Aber sie war das. Und da habe ich für sie gebetet und sie war total dankbar. Und ich bin glückerfüllt da rausgegangen. Und ich bin in die Bahn eingestiegen und ich dachte, ja Gott, die nächste Situation, die nächste Begegnung am Rande. Und dann bin ich, das war so ein Doppeldecker, regional, ich glaube Metronom, und dann bin ich hochgegangen und ich dachte, ich möchte mich in 4er setzen, da ist die Chance, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, größer. Und alle 4er waren ziemlich belegt. Und ich ging da lang und am anderen Ende rief ein Mann, hier ist frei. Und ich dachte, ja Gott, da soll ich hin. Und dann bin ich dahin, das war so ein 4er quer schräg gegenüber von ihm. Und er war noch mit einem anderen Typen da. Und das sind so Menschen, die sehr auffallen, weil sie sehr laut sind, vielleicht nicht ganz nüchtern. Es waren eher so Halbsätze, die er gesagt hat. Und es war sehr schwierig, mit ihm zu kommunizieren. Und so ein Mensch, vielleicht habt ihr ein Bild vor Augen, der den meisten in diesem Abteil unglaublich unangenehm ist und wo alle beschämt irgendwie zur Seite gucken, aber mit dem Ohr ganz genau hinhören. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten, das war schwierig, aber ich habe gedacht, hey, ich versuche einfach mit Gottes Liebe zu lieben und was an Gespräch geht, geht. Und dann fing er irgendwann an, fürchterlich zu husten, die ganze Zeit. Und ich hatte das Gefühl, ich soll für ihn beten um Heilung. Ich soll meine Hand auf seine Brust legen und in Jesu Namen für freie Lungen beten. Und ich habe mich nicht getraut. Und ich habe mit Gott verhandelt. Und dann hat er aufgehört zu husten. Ich habe gesagt, Gott, wenn er jetzt noch wieder anfängt, dann bete ich. Und er hat angefangen. Und ich habe nicht gebetet, weil ich Angst hatte vor den Ohren der Leuten um mich rum. Und dann ist er ausgestiegen. Und ich habe diese Chance verpasst. Und ich habe mich geärgert. Und ich habe gesagt, Gott, das tut mir leid. Weil ich glaube, dass da hätte was passieren können. Dass da hätte was passieren sollen. Und dann bin ich in den nächsten Zug eingestiegen und ich habe immer noch gesagt, hey Gott, vielleicht schenkst du mir noch eine Begegnung. Und ich hatte noch eine Begegnung am Rande an diesem Tag mit einer Frau. Wir kamen ins Gespräch über ganz alltägliche Dinge und dann irgendwann habe ich halt gesagt, dass ich Christ bin und Theologe und so. Und dann meinte sie, wow, Wahnsinn, das fand sie voll cool. Und dann kamen wir ins Gespräch, auch über ihre Familie und alles Mögliche. Und dann mussten wir beide gleichzeitig aussteigen und sie meinte, hey, wir müssen uns draußen noch verabschieden. Und dann habe ich ihr draußen beim Verabschieden auf dem Bahnsteig bisschen erzählt, dass ich manchmal für Leute bete. Und ob es etwas gibt, wo ich für sie beten darf. Und da meinte sie, ich solle für ihre Ehe beten. Dass sie die Weisheit bekommt, ob sie sich von ihrem Mann trennen soll oder nicht. Und ich hörte mir das an und ich wusste, sie hat eine 9-jährige Tochter ungefähr. Und ich habe sie dann gefragt, hey, du, darf ich dafür beten, dass eure Ehe wieder heil wird? Dass sie wieder zusammenfindet? Dass da neue Liebe aufflammt? Und dann meinte sie, ja, das ist das, was ich mir eigentlich wünsche. Und dann habe ich für diese Frau gebetet, einfach, dass diese Ehe heil wird. Und sie hat danach zu mir sehr berührt gesagt, hey, dich hat Gott geschickt. geht nicht um das Spektakuläre. Die spektakulärsten Wunder, die ich erlebt habe, habe ich euch gar nicht erzählt. Mein Ideal ist, ich möchte durch die Welt gehen und von Gott benutzt werden. Ich möchte von Gott gesegnet werden und ein Segen sein. Ich möchte sehen, wie er durch mich durchwirkt und das Leben von anderen. Von Menschen, mit denen ich viel zu tun habe oder auch in diesen Begegnungen am Rande. Das kann ein Wort sein, das kann eine Tat sein, das kann ein Heilungswunder sein. Ich möchte offen dafür sein. Ich möchte mehr Mut finden. Ich möchte diese falsche Furcht in mir immer mehr besiegen. Und ich möchte sehen, was Gott tut in meinem Leben und durch mein Leben hindurch. Und wenn irgendetwas davon dich angesprochen hat und du davon auch mehr haben möchtest, dann segne dich Gott dabei. Und dann führe und leite er dich. Und dann stelle er dir die rechten Menschen zur Seite, dass ihr gemeinsam diese Schritte gehen könnt. Dann gebe er dir die richtige Unzufriedenheit und Sehnsucht und bewahre dich vor einem falschen Hinterherlaufen nach dem Spektakulären, womit man angeben kann. Dann wirke er in dir und durch dich. Dann segne er dich und lasse dich ein Segen sein. In deinem Alltag, in den festen Beziehungen und in diesen Begegnungen am Rande. Amen.